Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine App für Sparfüchse und warum vor allem junge Menschen davon begeistert sind. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Seoul sieht Gipfeltreffen mit Indien als Ausgangspunkt für Außenpolitik zum globalen Süden. Präsident Lee reist zu Staatsbesuch nach Vietnam. Neuer Zentralbankchef stellt umsichtige und flexible Geldpolitik in Aussicht. Südkorea sieht das Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae-myung und dem indischen Premierminister Narendra Modi am Montag in Neu-Delhi als Gelegenheit, den richtigen Start der Diplomatie gegenüber dem globalen Süden bekannt zu machen. Diese Einschätzung teilte der nationale Sicherheitsberater Wee Song-lak am Montag mit. Beide Länder hätten bei dem Treffen vereinbart, ihre Beziehungen auf eine völlig neue Ebene zu bringen. Bei dem Treffen wies Modi darauf hin, dass der indische Dichter und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore vor mehr als 100 Jahren vorausgesagt hatte, dass Korea zum Licht des Ostens werde. Diese Prophezeiung sei Wirklichkeit geworden und dies habe zur Revolution des Lichts geführt. Nach dem Besuch in Indien schrieb Lee in sozialen Medien, die Republik Korea und Indien würden gemeinsam eine gedeihende Zukunft auf der Grundlage von Vertrauen und Freundschaft gestalten. Präsident Lee Jae-myung ist am Dienstagnachmittag zu einem Staatsbesuch in Hanoi eingetroffen. Lee ist der erste Staatsgast der neuen Staatsführung in Vietnam, die Anfang April ihre Arbeit aufnahm. Es handelt sich um einen Gegenbesuch, nachdem der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Tho Lam, als erster Staatsgast der Regierung Lee im vergangenen August Südkorea besucht hatte. Lee wird am Mittwoch mit Tho Lam, nun auch Staatspräsident Vietnams, zu Gipfelgesprächen zusammentreffen. Am Donnerstag sind Treffen mit Premierminister Lee Min-hong und mit dem Vorsitzenden der Nationalversammlung Tran Thanh Man vorgesehen. Lee wird außerdem an einem koreanisch-vietnamesischen Wirtschaftsforum teilnehmen, um Möglichkeiten zur Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu erörtern. Der neue Gouverneur der Bank of Korea, Shin Hyung-sung, hat angekündigt, mit Blick auf die Ungewissheit über die wirtschaftliche Entwicklung aufgrund des Nahostkriegs eine umsichtige und flexible Geldpolitik zu betreiben. Die steigenden globalen Ölpreise nach dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten hätten den Aufwärtsdruck auf die Preise und den Abwärtsdruck auf die Konjunktur gleichzeitig erhöht, sagte der neue Chef der südkoreanischen Zentralbank bei seiner Antrittsfeier am Dienstag. Shin kündigte auch eine geänderte Rolle der Bank inmitten externer Krisen an. Strukturelle Faktoren stellten keinen von der Geldpolitik getrennten Bereich dar, sondern seien ein wichtiger Teil deren Betrieb, sagte er. Er verdeutlichte damit die Bereitschaft, dass die Notenbank bei der Bewältigung inländischer struktureller Probleme, einschließlich des demografischen Wandels, der Polarisierung und des Immobilienmarktes, eine aktive Rolle spielen will. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hat eine Opfergabe an den umstrittenen Yasukuni-Schrein geschickt. Laut Kyodo News und NHK spendete Takaichi anlässlich des Beginns des Frühlingsrituals des Schreins am Dienstag eine Opfergabe im Namen von Premierministerin Sanae Takaichi. Es wurde mit Aufmerksamkeit verfolgt, ob Takaichi, eine rechtsorientierte Politikerin, zum ersten Frühlingsritual des Yasukuni-Schreins nach ihrem Amtsantritt dorthin pilgern würde. Vor ihrem Amtsantritt als Premierministerin hatte sie regelmäßig den Schrein in Tokio besucht. In japanischen Medien wurde jedoch damit gerechnet, dass sie wie ihre Amtsvorgänger auf einen Besuch anlässlich des Rituals verzichten und stattdessen lediglich eine Opfergabe senden wird, um möglichen diplomatischen Konflikten, unter anderem mit Südkorea und China, aus dem Weg zu gehen. Im Yasukuni-Schrein wird etwa 2,46 Millionen Japanern gedacht, die in Japans Kriegen gefallen sind. Zu ihnen zählen auch 14 Kriegsverbrecher der Klasse A zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, darunter der ehemalige Premierminister Hideki Tojo. Die Polizei hat einen Haftbefehl gegen Pang Shi-hok, Gründer und Vorsitzender des Unterhaltungsunternehmens Hype, beantragt. Das gab die Polizeibehörde von Seoul am Dienstag bekannt und begründete den Schritt mit dem Verdacht auf betrügerischen, unlauteren Handel. Pang steht im Verdacht, im Jahr 2019, noch vor dem Börsengang seiner Firma, Investoren mit der Lüge betrogen zu haben, dass kein Börsengang geplant sei. Er soll die Investoren dazu bewegt haben, ihre Anteile an bestimmte Private Equity Fonds zu veräußern. Nach der Börsennotierung hätten die Fonds Aktien wieder verkauft und Pang gemäß vorher unterzeichneten Verträgen 30% der Veräußerungsgewinne gegeben. Der Unternehmer habe dadurch einen Gewinn in Höhe von fast 200 Milliarden Won oder 136 Millionen Dollar erzielt, so die Polizei. Südkorea wird China zum 13. Mal die geborgenen sterblichen Überreste von im Koreakrieg gefallenen chinesischen Soldaten übergeben. Eine Zeremonie aus diesem Anlass findet am Mittwoch am internationalen Flughafen Incheon statt, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat von 2014 bis 2025 die Überreste von insgesamt 1011 chinesischen Soldaten gemäß dem Völkerrecht und aus humanitären Gründen repatriiert. Dieses Jahr werden die Gebeine von 12 Soldaten zurückgebracht. Die Repatriierung der Überreste chinesischer Kriegsgefallener wird als Symbol des Austausches zwischen Südkorea und China betrachtet, da sie ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde. Weder im Jahr 2016, als aufgrund der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Korea ein Konflikt aufkam, noch während der Covid-19-Pandemie kam es zu einem Stillstand. Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach Angaben des Zollamtes am Dienstag stiegen die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 20. April nach vorläufigen Schätzungen um 49,4% zum Vorjahr auf 50,4 Milliarden Dollar. Dies markiert einen neuen Rekordstand für die erste und zweite Dekade des Aprils. Der bisherige Rekord wurde 2022 verzeichnet und lag bei 36,4 Milliarden Dollar. Das Ergebnis wird auf einen Exportaufschwung bei Halbleitern zurückgeführt. Die Halbleiterausfuhren legten um 182,5% auf 18,3 Milliarden Dollar zu. Ihr Anteil an den Gesamtexporten wuchs um 17,1 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 36,3%. Die Ausfuhren nach China wuchsen um 70,9%. Auch die Exporte in weitere wichtige Abnehmermärkte wie die USA, Vietnam und die Europäische Union zogen an. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 10,4 Milliarden Dollar auf. Bei der Zahl der in diesem Jahr neu zugelassenen Elektroautos in Südkorea wurde bereits die 100.000er-Schwelle durchbrochen. Wie das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt am Dienstag mitteilte, sei die Marke am 14. April erreicht worden. Dazu kam es etwa 3 Monate früher als im vergangenen Jahr, als so viele E-Autos zugelassen wurden wie in keinem anderen Jahr. Die Gesamtzahl der bisher zugelassenen Elektrofahrzeuge im Land übertraf am 15. April die 1-Millionen-Marke. Das Klimaministerium geht davon aus, dass die Markteinführung verschiedener neuer Modelle und ein Rabattwettbewerb zwischen den Herstellern zu einem Anstieg der Nachfrage nach E-Autos geführt hätten. Als weitere Faktoren wurden die gestiegenen Zuschüsse der Regierung für E-Autos und die hohen Ölpreise in letzter Zeit genannt. Die koreanische Klimaaktivistin Kim Bo-rim ist mit dem Goldman Environmental Prize ausgezeichnet worden. Die Goldman Environmental Foundation gab am Montag bekannt, dass Kim als Preisträgerin der asiatischen Region 2026 ausgewählt worden sei. Kim ist Aktivistin der Umweltschutzorganisation Youth for Climate Action. Anerkannt wurde ihr Beitrag zur Entscheidung des Verfassungsgerichts vom August 2024, wonach das Versäumnis der Regierung, konkrete Emissionsreduktionsziele für den Zeitraum 2031 bis 2049 festzulegen, die Verletzung des Rechts auf eine intakte Umwelt darstelle. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Das Wetter in Südkorea wird extremer und damit wächst auch die Nachfrage nach sogenannten Klimaversicherungen. Diese sollen nicht nur wirtschaftliche Schäden durch Hitze, Kälte und Starkregen abfedern, sondern auch als soziales Sicherungsnetz für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen dienen. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir über junge Menschen in Südkorea, die radikal und mit Humor sparen. Chatrooms, in denen sich die Mitglieder gegenseitig zum Verzicht anspornen und eine App, die die günstigsten Restaurants der Stadt auflistet, sind Ausdruck einer Generation, die mit steigenden Preisen, schwacher Konjunktur und wachsender Vermögensungleichheit zu kämpfen hat. Nachtwassermusik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied My Beauty, gesungen von Huisang.
Thank you.
Das Wetter in Südkorea spielt verrückt. So wurde am 19. April in Seoul eine Tageshöchsttemperatur von 29,4 Grad gemessen. Das sind mehr als 10 Grad über dem langjährigen Durchschnitt und ein neuer Rekord für Mitte April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nur zwei Tage später galten in Teilen der Provinzen Gangwon, Süd-Chungcheong und Nord-Cholla Kältewarnungen. Es handelte sich um die späteste Kältewarnung seit Beginn der verlässlichen Aufzeichnungen im Juli 2005. Diese extremen Schwankungen sind kein Zufall. Sie spiegeln einen tiefgreifenden Wandel wider, der sich in Südkorea wie andernorts auf der Welt immer deutlicher zeigt. Laut dem vom staatlichen Wetterdienst und der nationalen Klimakrisenbehörde gemeinsam veröffentlichten Bericht zu Klimaanomalien 2025 war der vergangene Sommer der heißeste seit Beginn landesweiter Messungen im Jahr 1973. Gleichzeitig nahmen die Extremlagen zu. In den Provinzen Gyeonggi und Süd-Chungcheong wurden Niederschläge von über 100 Millilitern pro Stunde gemessen. Zur gleichen Zeit herrschte in der Küstenregion der Provinz Gangwon die schlimmste Dürre seit 100 Jahren. Klimaveränderungen treffen also längst nicht alle gleich. Sie verschärfen bestehende Ungleichheiten und das hat Folgen für Gesellschaft und Politik. Eine Antwort auf diese Entwicklung ist die sogenannte Klimaversicherung. Die Provinz Gyeonggi hat als erste Verwaltungseinheit in ganz Südkorea eine solche öffentliche Versicherung eingeführt. Sie deckt gesundheitliche Schäden ab, die durch Extremtemperaturen entstehen, beispielsweise durch Hitzeschlag oder Kältekrankheiten. In diesem Jahr wurden die Leistungen deutlich ausgebaut. Die Entschädigungen für Diagnosen von Hitze- und Kälteerkrankungen steigen um 50%. Neu hinzugekommen sind Sterbegeld, Kostenerstattung für Notaufnahmebesuche sowie ein erweiterter Versichertenkreis, der jetzt auch Schwangere einschließt. Doch auch die private Versicherungswirtschaft hat das Thema aufgegriffen. Die KB Schadenversicherung bietet seit einiger Zeit ein spezielles Produkt für Händlerinnen und Händler auf traditionellen Märkten an, ein Markttyp, der in Südkorea nach wie vor eine große soziale und wirtschaftliche Bedeutung hat. Die Versicherung entschädigt Betriebsausfälle, die durch ungünstige Wetterbedingungen entstehen. Grundlage ist nicht der Nachweis eines konkreten Schadens, sondern ein objektiv messbarer Wetterindex. Werden bestimmte Schwellenwerte für Niederschlag oder Temperatur überschritten oder unterschritten, wird automatisch ausgezahlt. Anfang des Jahres wurde diese sogenannte Indexversicherung von der Finanzaufsichtsbehörde als herausragendes Beispiel für ein sozial verantwortungsvolles Finanzprodukt ausgezeichnet. Der Hintergrund ist klar. Klimarisiken treffen nicht alle gleich. Ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen reagieren beispielsweise sensibler auf Hitzewellen und Kälteeinbrüche. Überschwemmungsschäden häufen sich in einkommensschwachen Haushalten. Kleinunternehmer auf Traditionsmärkten verfügen kaum über Rücklagen, um wetterbedingte Einnahmeausfälle aufzufangen. In der Versicherungsbranche wächst derweil das Bewusstsein, dass Klimaveränderungen eine immer wichtigere Rolle spielen, nicht nur angesichts alltäglicher Wetterextreme, sondern auch wegen der zunehmenden Schäden durch Großkatastrophen wie Waldbrände und Überschwemmungen. Han Jin-hyun, Forscher am Institut für Versicherungswirtschaft, sieht weiteren Handlungsbedarf. Er betont, dass die wachsende Häufigkeit extremer Wetterereignisse eine stärkere institutionelle Grundlage erfordert, eine, in der Staat und Privatwirtschaft Risiken gemeinsam tragen. Konkret schlägt er vor, sogenannte Katastrophenanleihen sowie Insurance-Linked Securities, kurz ILS, einzuführen. ILS verknüpften Katastrophenrisiken mit den Kapitalmärkten. Dafür seien auch entsprechende Regelungen für Zweckgesellschaften nötig, die als Herausgeber solcher Wertpapiere fungieren. Zusätzlich müssen bestehende Produkte innovativ weiterentwickelt werden, um auch Risiken abzudecken, die bisher von herkömmlichen Versicherungen nicht erfasst wurden. Nur so lasse sich die Schutzlücke für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen wirksam schließen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Rund 70 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima konnten im Körper eines Opfers noch immer radioaktive Spuren nachgewiesen werden. Dies berichtet ein Forschungsteam der Universität Nagasaki. Die Ergebnisse wurden in der internationalen Fachzeitschrift Helion veröffentlicht. Untersucht wurde der Fall einer Frau, die als Achtjährige 3 Tage nach dem Abwurf am 6. August 1945 nach Hiroshima zurückkehrte. In Japan wird diese Form der Belastung als Eintrittsstrahlung bezeichnet, also eine Exposition durch den Aufenthalt in kontaminierten Gebieten nach der Explosion.
Die Frau erkrankte später sowohl an Munddrachen als auch an Lungenkrebs und starb im Alter von 78 Jahren. Nach ihrem Tod wurde mit Zustimmung der Familie eine Untersuchung zur sogenannten inneren Strahlenbelastung durchgeführt. Dabei gelangen radioaktive Partikel etwa durch die Atmung in den Körper und lagern sich in Organen ab. In Leber und Lunge konnten Alpha-Strahlen nachgewiesen werden, die vermutlich vom Uran-235 der Atombombe stammen.
Besonders im Lungengewebe entdeckten die Forschenden mehrere kreisförmige Hohlräume abgestorbener Zellen, die sie als Death Balls bezeichneten. Diese Strukturen waren etwa doppelt so groß wie die Reichweite der Strahlung. Das Team schließt daraus, dass die eingeatmeten Partikel über Jahrzehnte im Körper verblieben und kontinuierlich Strahlung abgaben, wodurch umliegende Zellen zerstört wurden.
Ein beteiligter Wissenschaftler erklärte, dies sei ein konkretes Beispiel dafür, wie gravierend die Auswirkungen innerer Strahlenbelastung sein können. Bislang hatte die japanische Regierung vor allem die unmittelbare Strahlung nach der Explosion berücksichtigt und die langfristigen Effekte der inneren Belastung vergleichsweise gering eingeschätzt. Die Studie legt nun nahe, dass gerade diese langfristige innere Strahlenbelastung durch feinste Partikel eine entscheidende Rolle bei der Krebsentstehung gespielt haben könnte.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl chinesischer Auslandsstudierender deutlich gesunken. Wie das chinesische Bildungsministerium mitteilte, lag sie bei 576.000 und erreichte damit ein Niveau wie vor rund 10 Jahren. Damit setzt sich ein Trend fort, der die lange Phase des starken Wachstums beendet.
Zwischen 2008 und 2019 war die Zahl rasant gestiegen, von knapp 180.000 auf den Höchststand von 703.500. Seit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ist diese Entwicklung jedoch unterbrochen. Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 entspricht der aktuelle Wert einem Rückgang von rund 18%.
Als Gründe gelten vor allem wachsende Unsicherheiten im internationalen Umfeld und steigende Kosten. Gleichzeitig verschärfen wichtige Zielländer wie das Vereinigte Königreich ihre Einwanderungs- und Arbeitsmarktregeln. So wurde etwa die Mindestgehaltsgrenze für Arbeitsvisa im Vereinigten Königreich von 38.700 Pfund auf 41.700 Pfund angehoben, ein zusätzlicher Hinderungsfaktor für viele, die nach dem Studium weiter im Land bleiben und arbeiten möchten.
Parallel dazu kehren immer mehr chinesische Auslandsstudierende nach China zurück. Im vergangenen Jahr lag ihre Zahl bei über 535.000. Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik im Jahr 1978 haben insgesamt rund 9,46 Millionen Chinesinnen und Chinesen im Ausland studiert. Davon schlossen etwa 8,01 Millionen ihr Studium ab und über 87% kehrten anschließend in ihre Heimat zurück.
Ein wichtiger Faktor ist die gezielte Förderung durch lokale Regierungen in China, die Rückkehrer als hochqualifizierte Fachkräfte anwerben. Gleichzeitig achten Familien zunehmend auf die Kosten eines Studiums im Ausland. Laut einer aktuellen Studie sind die Studiengebühren inzwischen das zweitwichtigste Entscheidungskriterium, noch vor Faktoren wie Studienfach und Berufsaussichten.
Der finanzielle Aufwand ist erheblich. Für ein Auslandsstudium geben chinesische Familien inzwischen durchschnittlich 605.000 Yuan, umgerechnet rund 75.400 Euro aus, so viel wie seit 12 Jahren nicht mehr. Auch das trägt dazu bei, dass sich immer mehr junge Menschen gegen ein Studium im Ausland entscheiden.
In der chinesischen Provinz Jiangsu entsteht ein neuer sozialer Trend. Die sogenannten Vollzeitenkel begleiten ältere Menschen im Alltag und übernehmen vor allem die soziale Betreuung. Der 36-jährige Yu Jun beispielsweise arbeitet für einen 91-jährigen Mann, mit dem er den Tag verbringt, bei Spaziergängen, Arztbesuchen und als Gesprächspartner. Körperliche Pflege oder Hausarbeit gehören nicht zu seinen Aufgaben.
Der ältere Mann lebt seit dem Tod seiner Frau allein und hatte ein Pflegeheim abgelehnt. Seine Kinder entschieden sich deshalb, ihn durch einen Vollzeitenkel unterstützen zu lassen. Yu Jun berichtet, dass er früher in einer Näherei gearbeitet hat. Damals arbeitete er nach dem Modell von 4 Arbeitstagen und 3 freien Tagen und verdiente rund 3.500 Yuan, etwa 400 Euro im Monat. Heute ist er täglich von 8 bis 17 Uhr im Einsatz, hat 2 freie Tage im Monat und erhält 5.000 Yuan, etwa 630 Euro monatlich, ein Einkommen auf dem Niveau einfacher städtischer Angestellter.
Dieser Trend steht im Zusammenhang mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. China entwickelt sich rasant zu einer alternden Gesellschaft. So ist der Anteil der über 65-Jährigen von 14% im Jahr 2021 auf 15,9% im vergangenen Jahr gestiegen und dürfte bis 2035 bei über 20% liegen. Die Zahl der Menschen ab 60 Jahren liegt bereits bei rund 323 Millionen und könnte bis 2035 auf über 400 Millionen anwachsen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen hoch. In den Städten lag die Quote der 16- bis 24-Jährigen zuletzt bei 16,5%. Damit treffen steigender Pflegebedarf und fehlende Jobperspektiven im Modell der Vollzeitenkel unmittelbar aufeinander.
In China leben rund 120 Millionen ältere Menschen allein. Gleichzeitig wächst der sogenannte Silbermarkt rasant und wird zunehmend zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Je nach Umfang der Betreuung werden stundenweise etwa 30 bis 80 Yuan, umgerechnet rund 5 bis 10 Euro gezahlt, für eine Vollzeitbegleitung bis zu 8.000 Yuan, rund 1.000 Euro im Monat. Experten sehen darin ein Beispiel für die wachsende Silberwirtschaft, die in den kommenden Jahren weiter stark an Bedeutung gewinnen dürfte.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch folgen Sie uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte an german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Ich habe Grüntee-Teebeutel für 3.100 Won gekauft. Den können wir ruhig 2 oder 3-mal aufbrühen. Ich plane 75.000 Won für eine Marathon-Teilnahme auszugeben. Einfach laufen ist umsonst. So klingt es in einem sogenannten Kaojibang, wörtlich übersetzt Bettler-Chatroom. Das sind offene Gruppenchats auf der koreanischen Messaging-App KakaoTalk, in denen sich die Teilnehmenden gegenseitig zum Sparen anspornen. Wer einen Einweg-Teebeutel mehrmals benutzt, bekommt Lob. Wer Geld ausgeben will, muss sich rechtfertigen. Der Name ist Programm. Han Su-min, 26 Jahre alt, betreibt einen solchen Chatroom und trägt dort den Spitznamen Wang Goji, der Erzbettler. Sie erzählt, dass sie den Raum gegründet hat, weil die Lebenshaltungskosten so stark gestiegen sind. Auf dem Weg zur Arbeit trinkt sie keinen Kaffee aus den Franchise-Ketten mehr, sondern greift zu billigem Instant-Kaffee. Jeder nicht notwendige Cent wird eingespart. Gojibang ist längst kein Nischenphänomen mehr. Wer auf KakaoTalk oder auf koreanischen Second-Hand-Plattformen danach sucht, findet unzählige solcher Chatrooms. Die Teilnehmenden teilen ihre Ausgaben, motivieren sich gegenseitig und feiern sogenannte Mujizul-Tage, an denen sie buchstäblich keinen einzigen Won ausgeben. Hinter dieser Entwicklung steckt mehr als ein viraler Trend. Für die Generation der heute 20- bis 30-Jährigen ist Zanteke, ein Kunstwort aus Zanduri, umgangssprachlich für Geizhals, und Zeteke, koreanisch für Vermögensaufbau, längst zur ernsthaften Überlebensstrategie geworden. Eine anhaltende Konjunkturflaute, ein schwacher Won-Kurs und globale Unsicherheiten haben eine Stimmung erzeugt, in der radikales Sparen nicht mehr als geizig, sondern als vernünftig gilt. Eine 24-jährige Studentin sagt, dass sie sogar am Trinkwasser spare und den Wasserfilter der Universität nutze. Anstatt auswärts zu essen, kauft sie sich Kimbap aus dem Convenience Store. Sobald man vor die Tür geht, kostet alles Geld, weshalb sie sich kaum noch verabredet. Eine Gleichaltrige läuft konsequent alle Wege unter 40 Minuten zu Fuß, um Fahrtkosten zu sparen. Ein anderer junger Mann trägt noch immer die Kleidung, die er sich zu Studienbeginn gekauft hat, weil ihm neue Sachen zu teuer sind. Eine Jobsuchende berichtet, dass sie darauf verzichtet, ihre Eltern im Südosten des Landes zu besuchen, da die Hin- und Rückfahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug KTX über 100.000 Won, umgerechnet etwa 60 Euro, kostet. Manche nutzen sogar eine städtische Gesundheits-App namens Risk Doctor 9988, die einen Schrittzähler-Feature bietet. Wer täglich mehr als 8000 Schritte geht, sammelt Punkte, die in Seoul wie Bargeld beim Bezahlen eingesetzt werden können. Eine 26-Jährige sagt, dass sie die Punkte direkt in ihr Essensbudget investiert. Aus der Sparkultur ist inzwischen auch eine digitale Plattform entstanden. Die sogenannte Goji Map, wörtlich Bettlerkarte, ist eine App, die Restaurants empfiehlt, in denen eine Mahlzeit nicht mehr als 8000 Won kostet, in teuren Stadtteilen wie Gangnam oder Yeouido maximal 10.000 Won, umgerechnet etwa 6 Euro. Die App zeigt, wo man in Seoul noch günstig essen kann und enthält auch Bewertungen anderer Nutzer. 5000 Won für ein Schnitzel, 4000 Won für Kalguksu, Nudeln in Brühe. Eine 22-jährige Studentin sagt, dass selbst die Mensa teurer wird. Sie nutzt die Goji Map täglich, um noch günstigere Restaurants in der Nähe zu finden. Die App wurde zunächst als Website betrieben und Anfang April als mobile Anwendung veröffentlicht. Innerhalb von 6 Tagen wurde sie 21.500 Mal heruntergeladen. Insgesamt nutzen 1,31 Millionen Menschen die App, entweder über die Website oder die mobile Anwendung. Der 34-jährige Entwickler Choi Song-su erklärt, dass Menschen, die sich keine Wohnung leisten können, wenigstens bei jeder Mahlzeit ein paar tausend Won sparen und das Geld zurücklegen oder investieren wollen. Dieses Gefühl spiegele sich in der App wider. Ein Nebeneffekt überrascht. Da auf der Goji Map vor allem kleine, unabhängige Restaurants eingetragen sind, belebt die Plattform auch die lokale Gastronomie. Ein Restaurantbetreiber in einem Univiertel berichtet, dass Lieferdienste bis zu 15% des Umsatzes als Gebühren und Provisionen einbehalten, während die Goji Map nichts kostet und trotzdem Kundschaft bringt. Expertinnen und Experten sehen in dieser Entwicklung keinen kurzlebigen Trend. Yi Eun-hee, Professorin für Konsumwissenschaft an der Inha-Universität, erklärt, dass sich die Kultur wandle, nachdem die junge Generation die wachsende Vermögensunsicherheit am eigenen Leib erfahren habe. Wo früher YOLO und Statuskonsumgüter dominierten, entstehe jetzt eine Gemeinschaft des gemeinsamen Sparens und Durchhaltens. Diese Sparkultur werde angesichts der wirtschaftlichen Lage noch eine Weile anhalten. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. So könnte der Begriff Goji, Bettler, als Verharmlosung echter Armut oder als Selbsterniedrigung einer ganzen Generation verstanden werden. Yi Byung-hun, emeritierter Professor für Soziologie an der Chungang-Universität, sieht darin einen Reflex. Wirtschaftliche Unsicherheit werde mit Humor und Selbstironie verarbeitet. Dennoch gibt es Grund zur Sorge, wenn Ausdrücke, die Jugendliche mit der untersten Gesellschaftsschicht gleichsetzen, zur alltäglichen Sprache werden. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Nahantemal Kolzima. Nahantemal Kolzima heißt auf Deutsch so viel wie sprich mich nicht an oder lass mich in Ruhe. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man und Choi Era haben sich aufgrund von Dong-mans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Dong-man zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Dong-man hier, 나한테 말 걸지 마. Lass mich in Ruhe.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
Mit 나한테 말 걸지 마 kann man zum einen darum bitten, nicht gestört zu werden, wenn man viel zu tun hat oder sich konzentrieren muss. 지금부터 집중해야 하니까 나한테 말 걸지 마. 알았어. Ich muss mich ab jetzt konzentrieren, also sprich mich bitte nicht an. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마. Ich werde lernen, also lass mich bitte in Ruhe. Okay. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응? 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
Zum anderen kann man damit auch zeigen, dass man verstimmt ist. 화났으니까 나한테 말 걸지 마. 왜 화났는데? Ich bin wütend, also lass mich in Ruhe. Warum bist du denn wütend? Hier noch ein Beispiel. 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마. 내가 뭐 잘못했어? Ich will nicht reden, lass mich in Ruhe. Habe ich was falsch gemacht? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어? 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Nahantemal Kolzima einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Im Monat Mai beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit traditionellen koreanischen Märchen. Heute mit der Geschichte Die Fee und der Holzfäller. Lebte ein fleißiger und gutherziger Holzfäller. Er hatte keine Familie und lebte allein. Er verdiente seinen Lebensunterhalt damit, Brennholz aus den Bergen zu holen und auf dem Markt zu verkaufen. Eines Tages, als er gerade etwas Reis zu Mittag aß, kroch plötzlich eine kleine Maus aus einem Loch und sah ihn mit neugierigen Augen an.
»Hast du Hunger? Hier!« »Da hast du auch ein bisschen«, sagte der Holzfäller freundlich. Er nahm einen Löffel Reis und legte ihn auf den Boden. Es dauerte nicht lang und die Maus kam herüber und verschlang den Reis hungrig. Sie nickte, als wollte sie sich bedanken, und verschwand wieder in der Erde. Nun tauchte die Maus jedes Mal auf, wenn er seine Mahlzeit einnahm. Bereitwillig teilte er sein Essen mit ihr. Die Maus wurde kräftiger und wuchs. Eines Tages hackte der Holzfäller wie üblich Holz im Berg. Er arbeitete den ganzen Morgen, bevor er unter einem Baum eine Verschnaufpause einlegte. Da sah er einen Hirsch auf sich zulaufen. »Holzfäller, bitte hilf mir, ein Jäger will mich fangen. Bitte versteck mich«, rief der Hirsch. Der Holzfäller half dem Hirsch, sich in einem Stapel Brennholz zu verstecken und tat so, als würde er weiter Bäume fällen.
»Hey du, hast du hier einen Hirsch vorbeirennen sehen?«, fragte der Jäger.
»Ja, der ist dort drüben zum Wasserfall gelaufen«, antwortete der Holzfäller.
»Jetzt kannst du rauskommen. Der Jäger ist weg«, meinte der Holzfäller. »Vielen Dank. Ich danke dir sehr. Ich schulde dir mein Leben. Ich möchte dich für deine Freundlichkeit belohnen. So sag mir, was du willst«, sagte der Hirsch.
»Das war doch nicht der Rede wert. Geh nun, wohin du willst«, antwortete der Holzfäller.
»Nein, ich möchte wirklich deine Gunst erwidern. Folge mir.«
Der Hirsch führte den Holzfäller auf den Gipfel eines Berges.
»Siehst du den glitzernden Teich dort unten? Bald werden die Feen vom Himmel herabkommen und in diesem Teich baden. Verstecke dich in den Büschen neben dem Teich und nimm dann eines ihrer geflügelten Kleider fort. Eine Fee kann ohne ihr Kleid nicht in den Himmel fliegen. Wenn eine von ihnen zurückgelassen wird, bitte sie um ihre Hand.«
»Ich soll eine Fee heiraten?«
»Ja, aber du darfst ihr niemals das Kleid zurückgeben, ehe sie dir nicht 4 Kinder geboren hat. Hast du verstanden?«
»Ja, schon, aber...«
»Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe«, sagte der Hirsch, und im nächsten Augenblick war er verschwunden.
Der Holzfäller versteckte sich hinter den Büschen, und es dauerte nicht lange, bis 3 wunderschöne Feen am Teich landeten. Sie zogen ihre Kleider aus und badeten im Teich. Der Holzfäller kroch aus dem Versteck und nahm eines der Kleider, wie der Hirsch es ihm befohlen hatte.
»Oh, wie ist das Wasser erfrischend! Doch nun rasch zurück, das Himmelstor wird sich bald schließen!«
Da
wartet. Wo ist mein Kleid? Schwestern, ich kann mein Kleid nicht finden, rief die jüngste Fee. Was? Nun such schon. Ohne dein Kleid kannst du nicht nach Hause zurückkehren. Oh nein, das Himmelstor schließt sich. Wir müssen gehen. Such du nur weiter und komm morgen zurück, wenn sich das Himmelstor wieder öffnet, sagten die anderen Feen und flogen zurück in den Himmel. Die jüngste Fee, die ihr Kleid nicht hatte finden können, brach in Tränen aus. »Liebe Fee, weine nicht«, sagte da der Holzfäller. »Wer bist du?«, fragte die Fee. »Ich bin ein Holzfäller, der im Dorf am Fuße des Berges lebt.« »Hast du hier vielleicht ein geflügeltes Kleid gesehen?« »Nun, das nicht. Ich bin eine Fee, die in der Himmelswelt lebt. Ich konnte nicht zurück, weil ich mein geflügeltes Kleid nicht finden konnte. Ich kenne hier unten niemanden. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Liebe Fee, wie wäre es, wenn du bei mir leben würdest?« »Was?« »Ich werde hart arbeiten, um dich glücklich zu machen. Und ich sage dir nun, ich habe dein Kleid. Ich werde es dir später zurückgeben, wenn wir 4 Kinder zusammen haben.« Nachdem er ihr dies versprochen hatte, führte sie ihn auf ein offenes Feld. Tauchte plötzlich mitten auf dem Feld ein großes Herrenhaus mit eleganten Möbeln und schönen Haushaltsgegenständen auf. Die Ställe waren voller Kühe, Pferde und Schweine, und die Bediensteten bewegten sich geschäftig in den Räumen. So lebten der Holzfäller und die Fee glücklich in diesem großen Haus. Manchmal fragte die Fee nach ihrem Kleid, doch der Holzfäller erinnerte sich an die Worte des Hirsches und verweigerte es ihr. Die Zeit verging, und das Paar hatte inzwischen 3 Kinder. Eines Tages machte der Holzfäller für seine geliebte Frau eine Schaukel, die er an einem hohen Baum aufhängte. »Lieber Mann, jetzt, wo ich diese wunderschöne Schaukel sehe, vermisse ich mein geflügeltes Kleid noch mehr. Darf ich es nur einmal anprobieren? Ich verspreche es, wieder auszuziehen, wenn ich von der Schaukel steige«, sagte die Fee. Der Holzfäller antwortete, »Nein. Das geht nicht.« »Warum nicht? Ich habe dir schon 3 Kinder geschenkt, aber du vertraust mir immer noch nicht. Ich möchte nur das Kleid anprobieren und schaukeln, wie ich es früher getan habe, bevor ich dich geheiratet habe.« Der Holzfäller wollte nicht herzlos erscheinen, und so gab er nach und holte das Kleid heraus. Zog die Fee ihr geflügeltes Kleid an und flog in den Himmel, ein Kind in jedem Arm und eines auf dem Rücken. »Oh nein, liebe Frau, komm zurück«, rief der Holzfäller. Er weinte und rief nach ihr, doch vergebens. Da tauchte der Hirsch auf und sagte, »Was habe ich dir gesagt? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ihr das Kleid niemals zurückgeben, ehe sie nicht 4 Kinder hat?« Der Hirsch erklärte, dass die himmlischen Mädchen nun nicht mehr zum Gebirgsteich herabkämen, sondern das Badewasser mit einem riesigen Eimer aus dem Teich heraufzögen, wenn sich das Himmelstor öffnete. »Wenn du deine Frau wirklich vermisst, musst du mit dem Eimer in den Himmel fahren«, sagte der Hirsch. Der Holzfäller beschloss, diesem Rat zu folgen. Das Himmelstor öffnete sich schließlich und der Eimer kam herunter. Der Holzfäller rannte aus seinem Versteck im Gebüsch und sprang schnell in den Eimer. So wurde er hinauf in den Himmel gezogen. »Liebe Frau, ich bin es. Ich bin gekommen, um dich zu sehen«, sagte er. »Oh, meine Güte, wie bist du hierher gekommen?«, fragte die Fee. »Ich habe dich und die Kinder so vermisst. Da bin ich in den Eimer gestiegen.« »Ja, ich habe dich auch vermisst.« So waren der Holzfäller und die Fee endlich wieder vereint. Aber die beiden älteren Schwestern der Fee und ihre Ehemänner mochten den Holzfäller nicht. Ihnen missfiel es, dass jemand von der Erde nun im himmlischen Königreich lebte. So beschlossen sie, ihn vor eine unlösbare Prüfung zu stellen. Du musst weise und fähig sein, um in unserer Welt zu leben. Wir müssen dich testen, um zu sehen, ob du diese Fähigkeiten besitzt. Vor dem Dorfeingang steht ein Kaki-Baum und davor ein Hühnerstall. Finde dort die Eltern deiner Frau und bring sie hierher. Wenn du sie nicht finden kannst, nehmen wir dir das Leben. Der Holzfäller war nun in großer Sorge. Die Fee sah dies und fragte ihn, was los sei. Er erzählte ihr von der Aufgabe, die man ihm gegeben hatte. »Oh, mach dir keine Sorgen. Im Hühnerstall wohnen meine Eltern. Der Hahn ist mein Vater und die Henne ist meine Mutter. Sage dies meinen Schwestern.« Am nächsten Morgen ging der Holzfäller in den Hühnerstall und er ging sofort zu dem Hahn und zu der Henne. »Guten Tag, Schwiegervater, guten Tag, Schwiegermutter. Ich bin euer jüngster Schwiegersohn«, sagte er. Als er sich so höflich vorstellte, verwandelten sich die beiden Vögel in einen älteren Herrn und eine Dame. Obwohl er die Prüfung bestanden hatte, waren die Schwestern der Fee und ihre Ehemänner nicht zufrieden. »Du musst noch eine Prüfung bestehen. Ich werde einen Pfeil in die Luft schießen. Den musst du wiederfinden und in 10 Tagen zurückbringen«, sagte einer der Schwäger. Der Holzfäller war ratlos. Wieder bat er seine Frau um Hilfe. Sie sagte, »Der Pfeil befindet sich in der königlichen Kammer des Katzenreiches. Aber niemand kann in das Katzenreich gelangen, da es von hohen Glasklippen umgeben ist. Sie haben dir eine unlösbare Aufgabe gegeben.« Doch der Holzfäller wollte bei seiner Familie bleiben, und so machte er sich auf ins Katzenreich. Auf dem Weg dorthin kam er zufällig am Mäusereich vorbei, wo gerade ein Festumzug des Königs stattfand. Er blieb stehen, um die Parade zu bewundern. Zu seiner Überraschung trat der Mäusekönig vor und kniete sich vor ihm nieder. »Ich habe euch lange nicht gesehen. Was führt euch in mein Königreich?« fragte der Mäusekönig. »Woher kennt ihr mich?« fragte der Holzfäller. »Als ich noch dort unten lebte, hast du dein Essen mit mir geteilt. Ich bin die Maus aus dem Erdloch. Du hast mich vor dem Verhungern gerettet, und nun bin ich König.« Der Holzfäller staunte. Dann erzählte er von der unlösbaren Pfeilaufgabe. Der Mäusekönig sprach, »Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir den Pfeil bringen. Du sollst für deine Freundlichkeit belohnt werden.« Der Mäusekönig schickte die tapfersten und stärksten Mäusesoldaten in das Katzenreich. Einige kletterten die Glasklippen hinauf und andere gruben sich unter ihnen hindurch. Während Tausende von Katzensoldaten damit beschäftigt waren, die eindringenden Mäuse abzuwehren, griffen einige Mäusespione die Kammer des Königs an und kehrten tatsächlich mit dem Pfeil zurück. Wie glücklich war da der Holzfäller! Er bedankte sich und lief rasch zurück. Doch da geschah etwas Unerwartetes. Wie aus dem Nichts erschien ein weißes Pferd und stahl den Pfeil. Dann rannte ein Maultier herbei, um den Pfeil zu nehmen, und raste davon. Schließlich stürzte ein Adler vom Himmel und entriss dem Maultier den Pfeil. »Oh nein, ich habe meinen kostbaren Pfeil verloren und werde meine Familie nie wiedersehen«, rief der Holzfäller. Verzweifelt kam er nach Hause, aber seine Frau lächelte. Sie gab ihm ein in Seide gewickeltes Päckchen. Es war der Pfeil, den er verloren hatte. Sie sagte, »Das weiße Pferd, das du auf deinem Weg getroffen hast, war meine große Schwester, und das Maultier war meine andere Schwester. Sie haben sich in Tiere verwandelt, um dir den Pfeil zu stehlen.«
»Und der Adler?«
»Das war ich. Ich konnte nicht zulassen, dass meine Schwestern dir einen so schmutzigen Streich spielen. Daher habe ich mich in einen Adler verwandelt und bin in den Himmel geflogen, damit sie mich nicht verfolgen.«
»Du bist mutig und weise. Ich bin so stolz und dankbar, dass du meine Frau bist.«
Auch seine Schwäger waren nun von seinen Fähigkeiten beeindruckt und beschlossen nun, den Holzfäller als Teil der Familie zu akzeptieren. So lebten sie nun alle glücklich gemeinsam im himmlischen Königreich bis ans Ende ihrer Tage. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.